SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit dem Historiker Ewald Frie. Wir unterhalten uns über seinen Bestseller Ein Hof und 11 Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Hallo Herr Frie, schön, dass Sie zu Besuch im Saarland sind und mein Gast sind.
Ja, vielen Dank, ich freue mich.
Sie waren, bevor Sie als Professor für Neuere Geschichte nach Tübingen gegangen sind, Professor in Trier. Haben Sie in der Zeit auch ein bisschen das Saarland kennengelernt?
Ja, ich bin mit dem Fahrrad runtergefahren bis hier mal und ich hatte beruflich mit Saarbrücken zu tun, weil es da Verbindungen zwischen den Universitäten gibt. Bin ich also mal in Saarbrücken gewesen, aber eben immer nur so zum Gucken und dann wieder nach Hause, um irgendwelche beruflichen Dinge hier in Saarbrücken zu erledigen.
Schön, dass Sie mal wieder da sind und auch gute Erinnerungen an Trier, was ja auch zu unserer Region ein Stück weit mitgehört.
Ja, Trier ist eine richtig schöne Stadt, in der ich 1,5 Jahre sehr gerne gewesen bin, viel spazieren gegangen bin, eine tolle Verbindung zwischen Stadt und Weinbergen, schöne Weine, die man gut trinken kann, nette Leute, war eine gute Zeit da.
Da lässt es sich aushalten. Lassen Sie uns auf Ihr Buch und Ihre Familiengeschichte schauen, die Sie mit dem Abschied vom bäuerlichen Leben in der noch jungen Bundesrepublik verbinden. Sie wurden 1962 als 9. von 11 Kindern einer katholischen Familie geboren und sind auf einem Bauernhof im Münsterland aufgewachsen. Woran haben Sie zuletzt gemerkt, dass Sie auf dem Bauernhof groß geworden sind?
Wenn ich mit dem Fahrrad fahre oder zu Fuß unterwegs bin und ich bin auf dem Land unterwegs, dann gibt es Gerüche, die sich direkt verschalten. Das Heu, der Mist, solche Sachen. Und die rufen Bilder auf. Das sind direkte Verbindungen, die sich dann ergeben.
Sind es Gerüche, mit denen Sie schöne Erinnerungen verbinden und Bilder oder?
Beides. Es ist auf der einen Seite ein Gefühl von Heimat und irgendwo herzukommen. Auf der anderen Seite habe ich als Kind auch, sag mal, viele Erfahrungen des Misslingens gehabt, weil mir Handarbeit nicht so lag, die auf dem Hof aber gefragt war und daher auch manches schiefgegangen ist und daher hat es immer so was Zwiespältiges.
Nehmen Sie uns mal mit auf den Bauernhof Ihrer Kindheit, Ihre Eltern auf dem Münsterland. Wie müssen wir uns denn vorstellen? Wer lebte mit Ihnen da außer Ihren Geschwistern und Ihren Eltern? Wie sah es da aus?
Ein westfälisches Bauernhaus sieht eigentlich immer relativ ähnlich aus, wenn es im 19. Jahrhundert gebaut ist. Es gibt einen großen Raum in der Mitte, die Diele, da ist das Herdfeuer und von da aus gehen alle Räume ab. Und dann gibt es eine Obkammer, heißt das, also ein paar Treppen nach oben, da ist meist das Wohnzimmer und unter der Obkammer, an der anderen Seite am Herdfeuer vorbei, geht es runter in den Keller. Und dann gibt es natürlich eine Küche und eine Waschküche und eine Milchküche bei bäuerlichen Betrieben und ein bestes Zimmer, wo man nur am Wochenende reingeht.
Die gute Stube, so würde man hier sagen.
Genau, genau. Und 2/3 des Hauses sind aber Stallungen. Das ist die Tenne. Die ist meist durch eine Tür mit dem Wohntrakt verbunden oder manchmal auch durch eine sehr große Tür, je nachdem, wie alt das Haus ist. Und da hat man dann, wenn man vom Haus kommt, auf der linken Seite die Kühe und auf der rechten Seite die Rinder und an der Stirnseite, wo es rausgeht, die Pferde. Und dann gab es bei uns dann ein Nachbargebäude, was direkt mit einem Gang mit dieser Tenne, wo die Rinder, Pferde und Kühe standen, verbunden war. Da waren die Schweine. Ja, und dann konnte man über den Hof gehen. Auf der anderen Seite war die Scheune, wo eben Stroh untergebracht war und landwirtschaftliche Geräte und ein Holzhaus, was so die Werkzeugkiste hatte und dann halt, wo das Holz aufbewahrt war, was man ja bis in die 60er Jahre oder was wir bis in die 60er Jahre zum Heizen benutzt haben. Ja, das waren so die erstmal die Grundgegebenheiten und gewohnt haben da in der Zeit, als ich groß geworden bin als Kind, also in den 60er Jahren, Mitglieder der Familie, nie alle 11, weil als die jüngsten Kinder geboren wurden, da waren die Ältesten schon aus dem Haus und haben studiert oder Berufe erlernt. Und Arbeitskräfte, die nicht zur Familie gehörten, gab es seit den frühen, mittleren 1960er Jahren nicht mehr, weil zunächst die männlichen Arbeitskräfte nicht mehr eingestellt wurden, weil die Söhne alt genug waren, um diese Arbeit selbst zu tun.
Und mitzuhelfen.
Genau, mitzuhelfen. Und dann irgendwann sind auch die Frauen, die jungen Mädchen, die geholfen haben, nicht mehr da gewesen, weil das die Mädchen, also meine ältesten Geschwister, gemacht haben. Und natürlich haben die technischen Geräte, die es dann in den 50er und 60er Jahren immer mehr gab, zunächst auf dem Hof, dann auch im Haushalt, dazu geführt, dass die Arbeit insgesamt weniger geworden ist.
Hatten Sie einen Lieblingsplatz oder einen Ort, wo Sie besonders gerne waren, da auf dem Bauernhof?
Ja, ich habe gerne bei den Äpfeln gesessen und habe mir Äpfel geklaut und ich hatte später so einen Lieblingsplatz an einem Graben, wo ich alleine für mich sein konnte und eben das Gefühl hatte, ich werde nicht gestört. Und ich bin natürlich gerne auch irgendwo gewesen, wo ich für mich ein bisschen lesen konnte.
Aber, Sie haben viel gelesen als Kind schon.
Genau, aber ich habe meine Geschwister alle danach gefragt, ob sie einen Platz zum Alleinsein brauchten. Und ich glaube, ich war so ziemlich der Einzige. Die meisten anderen haben die Frage nicht so richtig verstanden, weil die eigentlich in dieser großen Gruppe irgendwie gut zurechtgekommen sind. Jedenfalls sich nicht daran erinnern, dass sie eine Auszeit brauchen.
Wie war das, mit so vielen Geschwistern aufzuwachsen, auch wenn nicht alle mehr gleichzeitig auf dem Hof gelebt haben, weil eben, wie Sie sagen, schon einige weg waren, waren es doch viele Geschwister. Wie war es, mit so vielen Geschwistern aufzuwachsen? Gab es da zum Beispiel ein eigenes Zimmer?
Nein, ein eigenes Zimmer war ja nicht möglich. Aber es gab drei Kinderzimmer. Es gab noch ein ehemaliges Marktzimmer, was jetzt auch benutzt wurde. Dann waren es vielleicht vier. Aber das eine Zimmer war sehr, sehr klein, sodass man immer zu zweit oder zu dritt in einem Zimmer geschlafen hat. Das war aber einfach so. Mhm. Man konnte dann in dem Zimmer übernachten und da gab es auch einen Tisch, da konnte man auch Hausaufgaben machen, aber der reichte nie für alle gleichzeitig. Man musste sich da irgendwie arrangieren. Das ging aber eigentlich. Ansonsten waren ja die Geschwister dann 2, 4 oder 6 Jahre älter beziehungsweise jünger. Man war also doch, anders als in der Schulklasse, irgendwie doch ein bisschen für sich. Mhm. Und die Geschwister hatten ja auch so ihre eigene Agenda, was das Arbeiten angeht. Insofern gab es so eine Mischung aus Nähe und Distanz gleichermaßen. Bei mir war es jetzt so, dass mein nächst jüngeres Geschwister fast 4 Jahre jünger ist. Da fehlte irgendwie was. Insofern habe ich nicht das Gefühl gehabt, so in ganz engen eingewebt gewesen zu sein.
Aber wie hat sie das geprägt, in so einer großen Familie groß zu werden bis heute?
Ich glaube, dass meine Geschwister und ich viele Sachen gelernt haben, die man im Leben brauchen kann. Also man muss gucken, wo man in der Gruppe situiert ist, wie man gemeinsam weiterkommt. Wir haben alle früh in kleinen Teams gearbeitet, würde man heute sagen, im Garten oder auf dem Feld. Und dann gibt es immer so die Mischung von dafür sorgen, dass es funktioniert, gleichzeitig dafür sorgen, dass man selber auch nicht zu viel tun muss und die anderen auch was zu tun haben. Und dieses sich umschauen, für die Gruppe handeln, selber sehen, dass man nicht zu kurz kommt, gelegentlich Führung übernehmen, aber dann auch wissen, dass da jetzt jemand anders ist, der sich besser auskennt. Das haben wir alle, glaube ich, gelernt. Und das hat dazu geführt, dass, glaube ich, alle von uns in ihrer Freizeit an irgendeiner Stelle Führungsaufgaben übernehmen im Sportverein, in irgendeiner kirchlichen Organisation, in einer politischen Organisation eher selten, aber in anderen gesellschaftlichen Organisationen. Das ist, glaube ich, etwas, was diese Kindheit ermöglicht.
Also alles Dinge, die man für das Leben eigentlich gut gebrauchen kann.
Ja, glaube ich schon. Ich hatte den Eindruck, auch als ich jetzt meine Geschwister interviewt habe, dass keiner dabei ist, der voll Zorn zurückblickt. Und es ist schon so, dass keiner von den Geschwistern findet, er sollte seinen Kindern so viel Arbeit zumuten, wie wir selber als Kind gemacht haben. Also es ist schon ein Wissen darum, dass das etwas ist, was besser nicht vorkommen sollte.
Also sie mussten richtig mit anpacken.
Alle. Genau, vor allem die älteren Geschwister. Bei mir war das weniger, weil sich da schon die Maschinenarbeit nach vorne gedrängt hatte und später dann auch mein ältester Bruder den Hof übernommen hat. Aber es war so, dass Arbeit der Alltag für die Kinder war. Und das ist etwas, worauf meine Geschwister auf der einen Seite mit Stolz zurückblicken. Ich kann was. Ich konnte mit 8 Jahren Trecker fahren oder mit 10 Jahren den Schweinestall organisieren oder mit 12. Und auf der anderen Seite wissen alle, so sollte es eigentlich nicht sein. Kinder sollten auch Freiräume haben, die es zumindest bei meinen älteren Geschwistern so nicht gegeben hat.
Was für die damalige Zeit aber nicht ungewöhnlich war, dass Kinder eben auf so einem Hof mit anpacken mussten und mitarbeiten mussten. Was war zum Beispiel eine Aufgabe, die Sie übernommen haben?
Also erstens, ungewöhnlich ist es überhaupt nicht. Und bis in die 60er Jahre hält sich auch in der Agrarsoziologie die Idee, es gibt einen Typus bäuerlicher Familie, der von den anderen Familien ganz unterschiedlich ist, aber sehr legitim. Nämlich eine Produktionseinheit. Eine Familie arbeitet gemeinsam am Erfolg des Ganzen. Und im Grunde genommen ist es nicht Arbeit, sondern es ist gemeinsames Schaffen, zugunsten des gemeinsamen Ziels. Das war die romantische Version. Ich bin nicht ganz sicher, ob die alle wirklich da auch mal mitgearbeitet haben, um zu sehen, wie romantisch das war. Aber das war so die Idee. Und gleichzeitig gibt es schon Kinderschutzorganisationen in den 60er Jahren, die sagen, das kann eigentlich nicht sein. Es muss anders werden auf diesen Bauernhöfen. Ich selber wurde mehr so zu Hilfsarbeiten eingeteilt, weil ich damals, bis der Hof an meinen Bruder übergeben worden ist, ja auch noch einstellige Jahreszahlen hatte. Also mit 10 sind wir auf dieses Altenteilerhaus gezogen, wo ich dann meine Jugend verbracht habe. Und auf der anderen Seite war ich nicht sehr geschickt. Also wurde ich gebraucht fürs Treckerfahren, wenn es einfach nur geradeaus ging, oder fürs Wasser bringen zu den Kühen oder irgendwelche Sachen, wo man offensichtlich nicht so viel falsch machen konnte. Oder Holz holen fürs Feuer, solche Sachen halt.
Ich habe es gesagt, Sie sind heute Professor für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen und beschäftigen sich in Ihrem Alltag normal mit der deutschen Geschichte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, auch mit der europäischen Adelsgeschichte und der Geschichte von Armut und der Geschichte Australiens. Wie kam es dazu, dass Sie ein Buch über das bäuerliche Leben und Ihre Familiengeschichte geschrieben haben?
Wenn man einen Beruf hat, dann tendiert man dazu, die eigene Geschichte im Lichte dieses Berufs zu sehen. Ein Jurist guckt vielleicht zurück und überlegt, was war eigentlich streitig und wie könnte man das aushandeln. Ich habe also immer schon, seitdem ich Historiker bin, versucht, meine eigene Geschichte so ein bisschen einzusortieren. Mhm. Aber das war eher so was, was halt passiert. Und als dann Corona kam und ein eigentliches Projekt, was ich hatte, nicht mehr machbar war, weil es diese Einschränkungen gab. Man konnte nicht mehr in Bibliotheken, nicht mehr in Archive, man durfte nicht mehr fliegen und so weiter.
Also Sie wollten ein Buch über den Pazifik.
Genau, ich wollte ein Buch über den Pazifik schreiben. Ich hatte auch schon die Drittmittel bekommen, um zu reisen. Das war alles geplant, sollte 2020 anfangen und dann klappte das halt nicht. Und dann habe ich überlegt, was kann ich jetzt eigentlich überhaupt noch machen und was wäre interessant für mich. Und so bin ich dann darauf gekommen, meine Geschwister zu interviewen und habe mir dann so einen lockeren Leitfaden gemacht, wie ich diese Interviews führen will. Habe meine Geschwister per Mail damals angeschrieben, ob sie das mitmachen würden. Die haben ganz freundlich reagiert, haben gesagt, sie machen das. Und dann bin ich im August 2020 rumgefahren und habe die interviewt. Und dann habe ich halt geguckt, wie weit trägt dieses Material, was kann man damit machen. Und dann habe ich gefunden, dass der Vergleich dieser eigentlich sehr einfachen Alltagsbeschreibungen aus der Kindheit, die man da sieht, dass dieser Vergleich zu so einer Geschichte der Veränderung im ländlichen Leben von den 50er bis in die 70er, frühen 80er Jahre führt. Und das fand ich interessant.
Was für Fragen haben Sie da Ihren Geschwistern gestellt?
Der Grundleitfaden des Interviews war, wir gehen durch das Haus und wir stolpern über Geschichten. Also in jedem Zimmer halten wir an und mein Bruder oder meine Schwester überlegt, wer war da eigentlich und was war da eigentlich und was ist da passiert? Das war der Grundleitfaden. Und dann hatte ich so eine Liste von Fragen, die ich allen gestellt habe, wenn es im Interview gepasst hat, aber gestellt habe ich sie alle. Und dazu gehörten so Fragen, was ist das erste politische Ereignis, an das du dich erinnerst? Wolltest du gerne allein sein? Wolltest du gerne Bäuerin werden oder Bauer? Bist du dir arm oder reich vorgekommen? Große Gefühle, was war toll in deiner Kindheit und was war schrecklich, worüber hast du dich geärgert? Ja, das waren so Fragen, mit denen ich versucht habe, Erinnerungen abzurufen, an die Leute vielleicht nicht sofort denken, die dann aber produktiv sind, wenn es gelingt, von da aus ja Assoziationen herzustellen.
Ihre Mutter war 22 Jahre alt, als ihr ältester Bruder geboren wurde und 47 Jahre alt, als ihre jüngste Schwester geboren wurde, also ihr jüngstes Geschwisterkind. Dazwischen liegen 25 Jahre. Wie unterschieden sich da auch die Erinnerungen ihrer Geschwister an die Kindheit und Jugend auf dem Bauernhof?
Die Veränderung der Erinnerung ist viel größer, als wir Geschwister selbst gedacht haben. Und man kann das an verschiedenen Details sehen. Meine ältesten drei Brüder, 44, 46, 48 geboren, die haben noch Erinnerungen an das Arbeiten mit Pferden. Meine jüngste Schwester, Jahrgang 69, hat an landwirtschaftliches Arbeiten ganz wenige Erinnerungen, weil sie im Wesentlichen im Altenteilerhaus meiner Eltern aufgewachsen ist und gelegentlich ein bisschen geholfen hat bei der Ernte, aber viel weniger involviert war. Mhm. Die hat viel mehr Freizeit gehabt. Meine ältesten Geschwister haben so ein Konzept Freizeit in ihrer Kindheit eigentlich nicht erlebt, außer am Sonntag. Wobei der älteste Bruder, der weiß noch von der Christenlehre, die es am Sonntagmittag noch gab, um die Kinder noch zusätzlich in christlichen Glaubensdingen zu unterweisen. Und dann blieb eigentlich als Freizeit nur noch der Sonntagnachmittag. Das war nicht viel. Während bei der jüngsten Schwester natürlich Schule, Hausaufgaben und dann der Einsatz im Garten da war. Aber da gab es schon in der Woche Freizeit. Die hat Volleyball gespielt, sehr intensiv. Also Freizeit und Arbeit ist so ein Punkt, der sich unterscheidet. Mhm. Natürlich sind Eltern, die Mitte 20 oder Ende 20 sind, andere Eltern als Eltern, die Anfang 50 sind. Also auch das Eltern-Kind-Verhältnis hat sich verändert. Der Umgang mit Strafen, Körperstrafen hat sich verändert. Und natürlich ist die Veränderung bei den Eltern geringer als die in der Umwelt, weil wir ja als Menschen dazu neigen, eher träge zu sein, aber die Umwelt verändert sich da schneller. Sodass sich dann so Erfahrungen ergaben, dass jüngere Kinder etwas skandalisieren, was die älteren Kinder für völlig normal halten. Das ist wirklich eine ganz große Veränderung, die man da sehen kann.
Also kann man sagen, die Leben haben sich dann doch schon sehr unterschieden, je nachdem, wann das jeweilige Kind geboren wurde.
Genau, meine ältesten Geschwister erzählen von Freundinnen und Freunden, die alle auch Kinder von Bauern sind. Und dadurch ergibt sich eine homogene Gemeinschaft. Die erzählen nicht von Ausgrenzungserfahrungen, weil sie ja dazugehört haben. Meine jüngeren beiden Geschwister, aber auch schon die Geschwister, die so ab Jahrgang 56, 58 geboren werden, die wachsen nicht mehr mit Freundinnen und Freunden auf, die Bauerskinder sind, sondern die sind Dorfkinder. Man muss dazu sagen, dass im Westfälischen die Bauernhöfe in der Regel nicht im Dorf liegen, sondern einzeln in der Flur. Und dadurch sind die Menschen aus dem Dorf schon ein bisschen fremd. Ja. Und die jüngeren Kinder machen dann so Erfahrungen mit Gerüchen, die skandalisiert werden, wenn man es jetzt hochhängen will, von den Kindern im Dorf. Die sagen, die Bauernkinder stinken. Die machen Erfahrungen von fehlendem Taschengeld, weil sich das Taschengeld in den 60er Jahren relativ schnell durchsetzt und das aber auf den Bauernhöfen ein bisschen langsamer funktioniert, bis das da auch ankommt. Und das macht so eine Erfahrung von, ich muss mich anstrengen, um dazugehören, von denen die Älteren nicht berichten. Und dann verändern sich auch die Standards. Die jüngeren Geschwister sind mit Freundinnen und Freunden konfrontiert, die ständig Urlaub machen. Jedes Jahr. Und bei den Älteren gibt's dieses Konzept Urlaub noch gar nicht. Und dadurch, obwohl die Lebenswelt sich gar nicht so stark ändert, verändert sich aber die Umwelt, in die diese Lebenswelt eingebettet ist. Und dadurch machen Kinder ganz unterschiedliche Erfahrungen mit ähnlichen Leben.
Und auch die Stellung, höre ich raus, der Bauernschaft oder der Bauern in der Gesellschaft und das Ansehen hat sich offenbar verändert.
Darüber gibt es ganz gute Untersuchungen von der Agrarsoziologie, die von den 50ern bis in die 70er, 80er immer wieder gefragt hat, was ist das Prestige des bäuerlichen Berufes und hat das verglichen mit anderen Berufen über Umfragen. Und man kann sehen, dass die bäuerlichen Berufe in den 50er Jahren noch gut angesehen sind und dann regional unterschiedlich in kleinbäuerlichen Gebieten wie der Eifel früher, in großbäuerlichen Gebieten, sagen wir mal, wie im Münsterland oder im Allgäu später, im Vergleich mit anderen Berufen immer weiter nach hinten rutscht, sodass irgendwann ein angelernter oder gelernter Arbeiter ansehensmäßig deutlich vor kleineren und mittleren Bauern steht. Und diese Entwicklung kann man an unserer Familie auch beobachten. Mhm. Meine ältesten Geschwister, die haben Stolz in der Stimme, wenn sie über den Bauernhof berichten und über meinen Vater und die Rinderzucht. Und das fehlt bei den jüngeren Geschwistern ganz, weil die nicht das Gefühl haben, aus einem Haus zu kommen, was man bei seinen Freundinnen und Freunden stolz präsentieren sollte, sondern vielleicht sollte man da eher nichts sagen.
Was für Quellen haben Sie noch benutzt neben den Interviews, die Sie mit Ihren Geschwistern geführt haben für Ihr Buch? Und was haben Sie da auch entdeckt?
Es gibt zwei Apfelsinenkisten, in denen bei uns zu Hause die Familienarchivalien gesammelt sind. Das sind die Hofübergabeprotokolle seit den 1830er Jahren. Deswegen bezeichnend, weil halt die Hofübergabe der zentrale Punkt sind, an dem Familien über sich selber und auch über ihre Rechte und Pflichten nachdenken, weil es dann darum geht, wie werden eigentlich die Eltern versorgt, was ist mit den Kindern, die nicht erben, wer bekommt was. Genau. Das Münsterland zeichnet sich dadurch aus, dass der Hof an den Ältesten geht und die anderen Kinder werden abgefunden. Da, wo ich jetzt wohne in Tübingen, ist Realteilung, da bekommen alle Kinder gleich viel, das ist im Münsterland anders. Mhm. Aber die Frage, wie abgefunden wird, hängt natürlich von der Größe des Hofes ab, von dem, was nötig ist, um den anderen Kindern Heiratschancen zu ermöglichen, solche Sachen. Und dann müssen die Eltern versorgt werden. Also das ist das eine, Hofübergabeprotokolle. Dann gibt es so ein paar Dinge, die meine Eltern betreffen, Zeugnisse aus der Volksschule und dann Beurteilungen von späteren Arbeiten. Von meiner Mutter gibt es noch so ein Lehrheft, wo sie eingetragen hat, was sie jeweils in ihren Lehrbetrieben gemacht hat. Dann hat meine Mutter Zeitungsausschnitte gesammelt von den Erfolgen ihrer Kinder. Also mein ältester Bruder ist, glaube ich, mal Fuchsmajor gewesen oder wie das heißt. Und irgendein anderer war bei Redewettbewerben der Landjugend erfolgreich. Irgendwie sowas, was man als Eltern halt so sammelt. Und dann gibt es einen sehr anrührenden Zettel, den meine Mutter geschrieben hat, als sie wahrscheinlich in ihren 60er Jahren bei einem Seminar war und dann so Fragen zu ihrem Leben beantworten sollte. Und das ist so ein DIN-A5-Zettel. Und da hat sie handschriftlich dann so ein paar Sachen notiert, die sehr beeindruckend für mich waren.
Zum Beispiel?
Also sie schreibt einen kurzen Abriss, in dem sie sagt, meine Kinder haben eine Ausbildung nach ihren Wünschen und sind das geworden, was sie werden wollten, besonders die Töchter. Heute bin ich froh, dass es so ist. Und in diesem Heute steckt ganz viel. Also meine Mutter wollte gerne Lehrerin werden, landwirtschaftliche Lehrerin, und ihre Eltern haben das untersagt und haben gesagt, das ist nicht sinnvoll.
Man heiratet.
Genau, weil bis in die 50er Jahre gilt ja das Lehrerinnenzölibat. Das heißt, man kann als Lehrerin nicht arbeiten, wenn man verheiratet ist. Heißt also, das Geld ist aus der Sicht des Bauern eigentlich fehlinvestiert, weil die das ja sowieso nicht machen wird. Und wenn sie es machen wird sie nicht heiraten, was auch eine schlechte Idee ist. Also das passierte halt nicht. Und daran hat meine Mutter sehr mit Unglück zurückgedacht. Und dann hat sie ihren Kindern nach ihren Möglichkeiten und mit viel Engagement Ausbildungen ermöglicht, die woanders hingeführt haben als ins agrarische Leben. Und in diesem Heute bin ich froh, dass so ist, steckt aber auch, dass sie wahrscheinlich auch mal nachgedacht hat, wieso ist das eigentlich so, dass meine Töchter das können und ich nicht? Mhm. Ja? Und jetzt blickte sie aber in ihren 60er Jahren irgendwie doch auch ein bisschen stolz darauf zurück, dass es gelungen ist, ihren Kindern das zu ermöglichen, was bei ihr nicht möglich war. Und dann, was es eben auch noch gibt, sind Unterlagen, die Landwirtschaft betreffen, also Protokollbücher, wo die Melkergebnisse der Kühe drin sind und lauter solche Sachen, die da auch in diesen Apfelsinenkisten drin sind.
Sie blicken in Ihrem Buch auf die Jahre Ihres Vaters, die eher die 1950er Jahre waren, und eben auf die Jahre Ihrer Mutter, die 1960er Jahre waren. Man muss wissen, Ihr Vater war 1910 geboren und Ihre Mutter war 12,5 Jahre jünger als Ihr Vater. Wenn wir mal bei Ihrem Vater bleiben. Sie haben schon gesagt, er war Rinderzüchter, sehr erfolgreich, Rotbuntvieh. Was war Ihr Vater für ein Mensch und ja, wie waren auch seine Jahre geprägt?
Ich habe ihn ja nicht befragen können. Er ist 1995 gestorben und er hat auch keinerlei schriftliche Unterlagen hinterlassen, weil Schreiben war jetzt nicht so sein Steckenpferd. Er hat mir mal einen Brief geschrieben, da war ich irgendwo als Jugendbetreuer unterwegs, aber es ist eine ganz große Ausnahme, das machte der eigentlich nicht. Mein Vater hat die Landwirtschaft mit Leib und Seele betrieben. Der hat Volksschule gemacht und sich dann fortgebildet und ist dann eben Landwirt geworden. Und in den 50er Jahren, da war er also zwischen 40 und 50 Jahre alt, da wurde die Rinderzucht wieder neu organisiert. Und er hat dann bei diesen Zuchtveranstaltungen mit seinen Kühen auch Preise gewonnen. Und dann muss man sich vorstellen, dass diese Landwirtschaft in den 50er Jahren eine öffentliche Veranstaltung war. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen hatten einen agrarischen Hintergrund und konnten jedenfalls rudimentär beurteilen, was da passierte.
Viele haben auch damals oder viel mehr noch in der Landwirtschaft gearbeitet.
Genau, 25% der Westdeutschen verdienen ihr Geld in der Landwirtschaft Anfang der 50er Jahre. Das sind viele. Und dann bei diesen Zuchtviehmärkten kommen die Bäuerinnen wenige, aber Bauern viele zusammen, die alle Rindviehzucht betreiben. Und dann werden ja Tiere in Klassen eingeteilt, die werden versteigert. Und man kann, wenn man in diesem Versteigerungsraum sitzt, kann man sehen, wer besonders erfolgreich ist und wer nicht. Man kann sehen, auf wen gewettet wird und auf wen nicht. Es ist eine Gesellschaft, könnte man sagen, der Zocker, in der live entschieden wird, wer ist hier erfolgreich und wer nicht. Und das passiert jeden Monat wieder. Es ist eine Gesellschaft, wo unter Anwesenden Ansehen ständig neu ausgehandelt wird. Das ist schon eine interessante Geschichte. Und mein Vater hat da mit großer Begeisterung, könnte man sagen, hat er da mitgemacht. Ja, er hat Erfolg gehabt. Viele andere haben auch Erfolg gehabt. Es wurden auch viele Preise verteilt, muss man sagen. Aber es war schon so, dass er in den 50er Jahren das Gefühl haben konnte, gut dazuzugehören. Und das war ihm sehr wichtig. Mhm. Und das führt dazu, dass meine ältesten Geschwister eben mit Stolz auf ihren Vater blicken.
Also er hatte eine gute Stellung in der Gesellschaft.
Genau. Er konnte sonntags nach dem Gottesdienst, wo ja alle hinging, konnte er in der Kneipe mit Bauern zusammensitzen, die eigentlich mehr Land hatten als er, aber da war er ganz gut angesehen, da war er auch stolz drauf und das war auch gut so. Und dieser Stolz geht dann bei den jüngeren Geschwistern verloren, weil in den 60ern zum einen diese Landwirtschaftsschauen an Bedeutung verlieren, zum anderen mein Vater auch nicht mehr so viele Preise gewinnt und insgesamt sich die Art, wie Landwirtschaft betrieben wird, verschiebt hin Richtung Massentierhaltung und das war nicht die Welt meines Vaters und insofern hört das dann auch wieder auf. Aber in den 50er Jahren, da wirkt das vor allem auf zwei meiner Brüder, Jahrgang 44 und 48, wie ein Zukunftsmodell, die Landwirtschaft, an dem man gerne beteiligt wäre, an dem wo beide gerne Verantwortung übernommen hätten. Und das ist ganz anders, als es dann später wird. Mhm.
Weil Sie sagen, Ihr Vater war kein großer Schreiber, hat Ihnen einmal einen Brief geschrieben. Was war der Anlass, dass er Ihnen den geschrieben hat?
Das war in den 70er Jahren, da war er schon Rentner und ich war im Bayerischen Wald, glaube ich, und leitete so eine Jugendfreizeit mit irgendwelchen Kindern. Das hatte mir ein Lehrer in der Schule vermittelt, ich weiß es gar nicht so genau. Und da habe ich ihm, glaube ich, eine Postkarte geschrieben. Da hat er mir einen Brief zurückgeschrieben. Den habe ich heute noch, weil das einfach so außergewöhnlich war. Er muss Langeweile gehabt haben. Vielleicht war meine Mutter nicht da. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Mhm. Meine älteste Schwester erinnert sich an einen Brief, den sie von meinem Vater bekommen hat. Da ging es darum, dass sie nicht den Mann heiraten wollte, von dem er dachte, es sei der Richtige für sie. Also an solchen lebenswendenden Ereignissen hat es auch Briefe gegeben. Aber es ist ein eher seltenes Ereignis.
Die Jahre Ihrer Mutter waren dann eben die 60er Jahre. Wie haben die sich unterschieden? Sie haben schon ein bisschen gesagt, Bildung spielte für Ihre Mutter, für Ihre Kinder eine große Rolle.
Die 60er Jahre sind die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils, der Neuorganisation der katholischen Kirche, der Betonung des Laienelements. Und da hat meine Mutter dann einen neuen Platz gefunden. Sie hat sich fortgebildet über Angebote, die katholische Landvolkbewegung gemacht hat und hat dann selber Verantwortung übernommen in der Landfrauenbewegung. Und das alles hat dazu geführt, dass sie nicht mehr nur auf dem Hof präsent war, sondern zunehmend auch im Dorf oder in den Selbstorganisationen der Bäuerinnen. Und das passt zu den Dingen, die die Kinder so ab Jahrgang 54, 56 tun, nämlich sich ebenfalls stärker im Dorf zu engagieren. Es gibt jetzt Freizeit, man kann also Sport machen oder sich in der katholischen Jugendarbeit, das waren die Alternativen in Norddeutschland, sich engagieren. Und das wollen die jüngeren Kinder auch. Gleichzeitig spielt Bildung, das hat meine Mutter von Anfang an betont, eine Rolle. Das heißt, das Ziel meiner Mutter war, dass Kinder nicht zur Volksschule gehen, sondern irgendwann auch irgendwo anders ankommen und dann nach der Volksschule oder nach der Realschule nach Möglichkeit nicht einfach ungelernte Arbeit machen, sondern eine Lehre und dann vielleicht danach nochmal zur Schule gehen, um das Fachabitur zu machen. Und die Kinder haben dann manchmal gesagt, ach, muss das alles sein, aber haben dann irgendwann auch selber gesehen, dass da eine Chance drin liegt. Und so haben meine älteren Geschwister so etwas umwegige Bildungsbiografien, die aber bei vielen dazu führen, dass sie am Ende an einer Fachhochschule oder an einer Universität studiert haben und dann entsprechende Berufe ausgeübt haben. Und das passt ja auch gut dazu, dass in den 60er Jahren zunächst das Schulwesen in die Fläche kommt in Deutschland. Da werden viele neue Gymnasien oder im Ruhrgebiet Gesamtschulen gebaut, um Bildung für alle zu ermöglichen. Und dann werden in den 60ern, ja, Bochum, Bielefeld, in Nordrhein-Westfalen sind berühmte Beispiele, ne? Da werden die Universitäten neu geschaffen oder ausgebaut. Der Anteil der Studierenden an dem jeweiligen Jahrgang steigt und steigt. Und an diesem Bildungsausbau nehmen meine Geschwister und ja auch ich teil. Ende der 60er kommt das Honnefer Modell, Anfang der 70er wird es ersetzt durchs BAföG. Der Staat zahlt also sogar noch, wenn man diese Bildungschancen wahrnimmt.
Und macht Bildung möglich dadurch auch.
Ja, genau, man konnte es sich eröffnet leisten. Dadurch Alternativen zu dem, was in der Generation meiner Eltern normal war. Nämlich, dass die jüngeren Geschwister alle versuchen, einen Platz in der Landwirtschaft zu finden, indem die Töchter nach Möglichkeit auf einen landwirtschaftlichen Betrieb einheiraten, die jüngeren Söhne das auch probieren oder aber eben in landwirtschaftsnahen Berufen ein Auskommen finden. Und das hört in der Generation meiner Geschwister und dann auch von mir selbst auf, weil der landwirtschaftliche Bereich ständig schrumpft, immer weniger Arbeitsplätze bietet und stattdessen halt eine Welt aufgeht von agrarfernen Berufen, die für die Geschwister meiner Eltern und die Geschwister von deren Eltern eigentlich nicht in Reichweite waren, wenn man absieht von Bahn und Post und Bank, so was man auch Ende des 19. und erste Hälfte des 20. Jahrhunderts erreichen konnte.
In den Jahren Ihres Vaters, schreiben Sie auch, haben die Bauern sich selbst noch genügt. Also man hat auch gar nicht so den Kontakt zu dem Dorf gesucht, was ja einige Kilometer auch von Ihrem Hof, dem Hof Ihrer Eltern und den anderen Höfen da in der Nähe entfernt war.
Ja, weil die Bauern nicht im Dorf waren und in Bauerschaften organisiert waren und eins tiefer es dann auch noch die Nachbarschaften gab, wo die wichtig waren für solche lebenswendenden Ereignisse, ne? Geburt, Heirat, Tod, da wurde die Nachbarschaft organisatorisch einbezogen. Deswegen waren die erstmal mit dem Dorf nicht verbunden. Das Dorf war der Ort des Gottesdienstes und dann des Frühschoppens. Der Dorf war der Ort des Landhandels. Und natürlich gab es auch Einzelhandel und die Handwerker waren im Dorf. Aber der Alltag spielte sich woanders ab. Und das war beiden bewusst, also den Leuten im Dorf, dass das wichtige Arbeitgeber gar nicht im Dorf waren, sondern ihre Aufträge ins Dorf brachten. Und es war auch den Bauern bewusst, dass sie anderes sind als diejenigen da im Dorf. Und bis in die 50er Jahre eher ein stolzes Anderssein. Also wir sind nicht die. Wir sind diejenigen, die die richtige Arbeit machen. Und das kippt dann in den 60er Jahren.
Sie schreiben ja auch, das stolze bäuerliche Leben mit Viehmärkten, Selbstversorgung und auch der harten Knochenarbeit ist dann eben ja im Laufe der 60er Jahre in rasantem Tempo und doch ganz leise verschwunden. Haben das Ihre Eltern und Geschwister wahrgenommen, diese Veränderung? Und wenn ja, wie?
In sehr unterschiedlicher Weise. Ich habe meine Eltern ja leider nicht mehr befragen können. Mein Eindruck ist, dass denen Ähnliches passiert ist, wie mir jetzt passiert und vielleicht manchen unserer Hörerinnen und Hörer auch passiert. Ich werde in einer Peer Group älter. Und diese Peer Group macht ähnliche Erfahrungen und verarbeitet die gemeinsam. Und das führt dazu, dass wir den Wandel als weniger rasant erleben, als er tatsächlich stattfindet. Die Kinder werden an einem bestimmten Punkt ins Leben reingeworfen und zwar haben keine Geschichte. Die haben nur das Jetzt. Und die erleben damit viel radikaler den jeweils jetzigen Zeitpunkt. Und das bedeutet, wenn ich die Kindheitserinnerungen nebeneinander halte, kriege ich einen dramatischen Wandel, weil jedes Kind mir erzählt, wie es eigentlich genau war früher. Und früher heißt, als ich ein kleines Kind war. Und das verändert sich ganz dramatisch. Wenn ich meine Eltern gefragt hätte, dann hätten die natürlich auch gesagt, dass der Traktor, die Melkmaschine und der Mähdrescher gekommen ist. Aber die hätten nicht so eine deutliche Wandlung beschrieben, wie sie im Vergleich der Kindheitserinnerungen meiner Geschwister vorkommt. Das ist interessant, weil halt die Dramatik des Wandels abgepuffert wird durch die Art, wie wir uns selbst in Gemeinschaft organisieren. Und das kann man hier auch sehen.
Mit was für Emotionen war dieser Wandel dann aber auch verbunden?
Zunächst mal in den 50er Jahren positiv, weil vor allem diese enorm gesundheitsgefährdende Knochenarbeit aufgehört hat.
Knochenbiegende Arbeit, schreiben Sie auch.
Ich meine, man konnte Menschen ansehen, dass sie das über Jahrzehnte gemacht haben. Wenn Sie Fotos aus den 30er, 40er, 50er Jahren angucken, dann sehen Sie Menschen, die gezeichnet sind, die sind krumm, denen fehlen Zähne, die tragen Spuren ihrer Arbeit an ihrem Körper. Und das hört mit den Maschinen nicht direkt auf, aber es wird halt weniger. Mhm. Ja. Es ist auch so, das habe ich am Beispiel meiner Mutter beschrieben, dass die Arbeit auch sozial unterscheidet. Also Bauersfrauen, die von reicheren Höfen kamen, die mussten nicht ständig im Stall arbeiten. Die mussten auch nicht ständig auf dem Feld arbeiten. Und man konnte das sehen. Wie braun gebrannt oder wie blass sind Frauen? Wie krumm werden die im Laufe der Jahre? In den 20er Jahren gibt es eine Untersuchung aus Württemberg, die berechnet hat, dass jede Frau jeden Tag 462 Liter Wasser getragen hat. Wahnsinn. Weil der Brunnen ja der Ort war, wo das Wasser ankam und nicht der Wasserkran. Und das, natürlich macht das was mit dem Körper. Mhm. Und das heißt, die Maschinen werden erstmal als Erleichterung erlebt, als eine Möglichkeit, es schneller und leichter zu tun. Und über die Maschinen grenzt sich auch eine jüngere Generation von der älteren ab. Wie in den 1990er Jahren mit den PCs oder in den 2000ern mit den Handys.
Ja, oder jetzt, heute genau, mit der KI oder so.
Richtig,
ja.
Also jetzt, wenn Sie, was ich ja manchmal tue, Zug fahren, dann sieht man fast keine Leute mehr, die Bücher oder Zeitung lesen, sondern die gucken alle in Handys und zwar generationenübergreifend. Aber es hat eine Spanne von 10 Jahren gegeben, wo sich Jüngere und Ältere über Handys voneinander unterschieden haben. Und so muss man sich diese Traktoren und Maschinen auch vorstellen. Eine jüngere Generation von Bäuerinnen und Bauern sagt, das sind wir sind der Fortschritt. Und die Begleiterscheinungen, die es auch gibt und an die wir uns heute nostalgisch erinnern, nämlich dass landwirtschaftliche Arbeit bis in die 60er Jahre Teamarbeit war und dann durch Individualarbeit auf dem Traktor ersetzt worden ist, das war zunächst mal nicht im Fokus und wurde auch nicht als besonders belastend empfunden. Auch deswegen, weil diese Teams ja nicht einfach nur egalitäre Arbeitsgemeinschaften waren, sondern da gab es Hierarchien, da gab es jemanden, der es zu sagen hatte und die Arbeit war hart. Und dadurch ist erstmal eine positive Emotion damit verbunden und die Begleiterscheinungen wie Individualisierung beispielsweise werden erst später deutlich.
Warum verlief denn dieser Wandel und der Abschied vom bäuerlichen Leben so still? Gab es da keine Proteste von Seiten der Bauern?
Doch, es hat seit den 50er Jahren immer wieder Proteste gegeben. Und was wir vielleicht nicht immer auf dem Schirm haben, die Bauern sind wahrscheinlich eine der Berufsgruppen, die die längste Erfahrung in Deutschland mit organisiertem politischen Protest hat. Das fängt in den 1890ern mit Anti-Zoll-Demonstrationen an oder Pro-Zoll-Demonstrationen gegen die Politik der Regierung Caprivi. Dann gibt es eine landwirtschaftliche Selbstorganisation, die das organisiert. Ja. Und die Landwirtschaftsorganisationen der Bundesrepublik verzeichnen sich im Vergleich zu den Älteren dadurch aus, dass sie im demokratischen Spektrum verbleiben, in der Regel nahe der CDU, aber nicht mehr rechtsradikal sind. Und diese Proteste bei verschiedenen Anlässen, die eher nationalstaatlich in den 50ern sind und dann eher europäisch, weil die Agrarpolitik ja eine der frühen europäischen Politikbereiche ist ab den 60er Jahren. Diese Proteste sind deutlich, zum Teil auch das gesetzlich erlaubte Maß überschreitend. Interessant ist aber, dass gleichzeitig Hofinhaber und Hofinhaberinnen individuell leise Entscheidungen treffen und dass diese Entscheidungen den landwirtschaftlichen Betrieb betreffen, aber auch viele oder manchmal wenige jüngere Geschwister, die ganz andere Zukunftspläne haben. Und die verabschieden sich still und leise individuell aus der Landwirtschaft und gehen irgendwo anders hin. Und wenn eine Person am Ende ihres Lebens eine Rechnung aufmacht, dann macht sie die auf für den landwirtschaftlichen Betrieb, aber eben auch für die Familie. Und für die Familie ist die Rechnung oft positiver, weil in Zeiten des Wirtschaftswunders Berufe bereitstanden und Bildung eine Eintrittskarte für andere Welten war.
Also nicht nur Verlust, sondern auch Chancen, die
sich
ergeben haben.
Genau, beides kommt zusammen. Das, natürlich wird der immer häufig vorkommende Fall, dass Betriebe beim Generationswechsel aufgegeben werden, als Verlust erlebt. Aber gleichzeitig können Individuen sagen, na, aber meine Kinder sind irgendwo angekommen und die haben einen guten Beruf und jetzt haben wir den Hof verpachtet und dann gibt es noch ein bisschen Geld für alle. Mhm. Also man kann das, was in der Statistik als Verlust ankommt, individuell und in der Familie als ertragbar oder sogar als Gewinn betrachten. Und das macht die Akzeptanz aus.
Ihr Vater hat sich für seine Kinder eine Arbeit gewünscht im Trockenen, im Warmen.
Und im Sitzen.
Und im Sitzen.
Warm, trocken und im Sitzen, hat er mal gesagt. Gut, da muss man sagen, das hat er gesagt, da war er schon älter. Und mein Vater hat dann auch unter den Folgen der Landarbeit auch gelitten. Mhm. Er hat Schmerzen gehabt, der konnte sich seine Schuhe nicht mehr zumachen. Das war schon auch mit 60 ein alter Mann, dem es körperlich nicht mehr gut ging. Und dann konnte er das sagen, er hat wahrscheinlich als junger Erwachsener und auch in seinen besten Jahren, wie man so sagte, in den 1950er Jahren schon diese Arbeit auch sehr genossen. Aber er hat auch die Nachteile gesehen und er hat den Kindern dann bei ihren ersten Berufserfahrungen zugeguckt und hat gesehen, es gibt da eine außerlandwirtschaftliche Welt, die ich nicht kenne, die aber auch ihre Vorzüge hat. Und der konnte manchmal sowas auf den Begriff bringen. Der hat ja nicht so viel geredet, aber dieses warm, trocken und im Sitzen, das finde ich ist eine schöne Beschreibung einer Welt, die er nicht so richtig verstanden hat, von der er aber gedacht hat, das kann man irgendwie gut aushalten. Ja.
Und das haben sie alle geschafft, selbst ihr Bruder, der dann eben 1972 den Hof übernommen hat, weil der dann auch häufiger auf dem Traktor im Trockenen und Warmen sitzen
durfte. Genau, und Arbeit gemacht hat, die nicht mehr so körperlich war. Der beschreibt in seinem Interview, wie er als Jugendlicher und junger Erwachsener Rüben gezogen hat. Und das ist eine extrem rückenbeanspruchende, harte Arbeit. Und das hört ja irgendwann auf. Und andere Arbeiten, wie das Ausmisten, die extrem fordernd sind, auch die hören auf, das machen Maschinen. Und insofern hat er auch dann irgendwann mehr gesessen und hat es warm gehabt. Das ist schon ein großer Unterschied.
Er wollte den Hof auch immer übernehmen, Ihr Bruder?
Ja, soweit ich das weiß. Also er beschreibt das so und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das nicht so ist. Mhm. Er hat das als seine Zukunft gesehen. Es gibt auch Fälle, die aus der Verwandtschaft mir bekannt sind, wo jemand den Hof übernehmen musste, weil er der Älteste halt war, aber eigentlich genauso gut etwas anderes hätte tun können. Aber die Regeln waren, wie sie waren. Und es gibt Fälle, wo Leute ausbrechen, aber es ist doch häufig so eine familiäre Autorität oder Gewohnheit, in der sich die Menschen aufgehoben fühlen und der sie dann folgen.
War das für die anderen Geschwister okay oder hätte sonst gerne noch jemand den Hof übernommen?
Na, der Drittälteste hätte auch gerne den Hof übernommen. Die waren schon zu zweit eine Zeit lang und haben dann unterschiedliche Wege in diesen Agrarberuf gewählt. Aber dann ist entschieden worden, darüber gibt es keine Aufzeichnung, wie das entschieden worden ist, aber es ist dann entschieden worden von meinen Eltern, dass der Älteste den Hof bekommt und der Dritte hat dann nochmal umgesattelt und ist ein erfolgreicher Apotheker geworden, was nicht nahe liegt, aber irgendwie auch zu seiner Art, sagen wir mal, seinen Weg zu suchen, ganz gut passt. Ja, solche Fälle gibt es natürlich auch, dass mehrere Geschwister das machen wollen, dann muss halt entschieden werden und dann müssen das alle versuchen zu ertragen.
Was hat sich dadurch verändert, dass Ihr ältester Bruder 1972 den Hof übernommen hat? Sie sind dann mit den jüngeren Geschwistern eben auf das alten Teil, wie man sagt, gezogen in ein anderes Gebäude, was damals extra gebaut wurde.
Genau, das ist möglich gewesen, weil es Förderprogramme des Staates gab, die dafür sorgen sollten, dass sich solche Prozesse des Generationswechsels auf dem Land etwas schneller vollziehen, weil eben im Generationswechsel die großen ökonomischen Entscheidungen getroffen werden. Und in unserem Fall hieß das weg von einer diversifizierten Landwirtschaft mit Rindern und Schweinen und Hühnern und hin zum, wie das seit Mitte der 60er Jahre heißt, Ein-Mann-Betrieb, also ein Mann, der das mit Maschinen alles alleine macht und auch alleine machen kann, und Massentierhaltung. Und das hat mein Bruder gemacht. Der ist dann in die Schweinewirtschaft gegangen, hat am Anfang Ferkelproduktion und dann Ferkelaufzucht und dann hat er später auch Mast gemacht und dann natürlich Grünland bei unseren 25 Hektar und Samenproduktion, solche Sachen. Mhm. Und der hat damit diesen Betrieb innerhalb weniger Jahren sehr deutlich verändert, war sehr viel weniger auf die Arbeit seiner Geschwister angewiesen als mein Vater auf die Arbeit seiner Kinder. Wir wohnten jetzt 150 Meter von dem Hof weg. Das heißt, während meine älteren Geschwister erzählen, nach der Schule nach Hause kommen, Hausaufgaben machen, arbeiten, war bei den jüngeren Geschwistern der Rhythmus, nach der Schule nach Hause kommen, Hausaufgaben und dann vielleicht im Garten des alten Teilerhauses helfen und dann zum Hof gehen, wenn man gefragt wurde. Mhm. Und dadurch ergeben sich Freizeitmöglichkeiten und die Welt verändert sich.
Ihre Eltern haben dann noch den Erfolg von Ihnen und Ihren Geschwistern mitbekommen. Und wie war das für Sie?
Meine Eltern sind Mitte der 1990er Jahre gestorben. Die haben also gesehen, wie ein Kind nach dem anderen ausgezogen ist und dann so seinen Weg gegangen ist in verschiedenen Bereichen. Und das hat sie gefreut. Mein Vater hat ein bisschen gebraucht, bis er verstanden hat, dass die Partner- und Partnerinnenwahl der Kinder nicht mehr seinen Regeln folgt, also wie viel Hektar und wo liegt der Hof, sondern eben auch in Bereiche geht, die er jedenfalls in den 50ern noch glaubte, als nicht satisfaktionsfähig ansehen zu können. Also Kinder von Gärtnern oder städtischen Beamten oder irgendwelchen Leuten, die aus seiner Sicht jedenfalls in den 50er Jahren nicht so richtig ernst zu nehmen waren. Und beide haben dann eben auch die berufliche Integration, das Settling und dann auch, dass es Enkelkinder gab, gesehen. Und ich glaube, darüber haben sie sich sehr gefreut. Mhm. Bei mir, wenn man an der Universität bleibt, das dauert ja alles ein bisschen. Ich habe Anfang der 90er promoviert, habe ich einen Preis gewonnen, da sind sie doch hingefahren. Das fanden sie, glaube ich, irgendwie auch schräg, aber auch toll, dass es solche Veranstaltungen gibt und eines von ihren Kindern dann mitspielen kann. Ich glaube, es war eine gute Erfahrung.
Also würden Sie sagen, sind das auch Aufsteigergeschichten, die Sie und Ihre Geschwister erlebt haben?
Schon, aber ich bin mit dem Begriff vorsichtig, weil die landwirtschaftliche Welt meiner Eltern untergegangen ist und daher nicht mehr genau zu sagen ist, wie sie eigentlich sozial positioniert waren. In der Welt meines Vaters, Anfang, Mitte der 50er Jahre, kamen Akademiker gar nicht vor. Oder gar nicht ist übertrieben. Es gibt einen Apotheker, es gibt einen Arzt, es gibt den Zuchtinspektor bei der Landwirtschaftskammer, den Tierarzt gibt es. Aber ansonsten ist das eine bildungsmäßig egalitäre Welt, die sich unterscheidet durch den Hektaranteil, den die haben, durch die Größe des Hofes. Und wenn ich jetzt die Welt angucke, in der ich jetzt lebe, für Leuten mit unterschiedlich langen Publikationslisten und unterschiedlich vielen Drittmitteln und Professorentiteln, die ja heute in viel größerer Zahl vorhanden sind als in den 1960er Jahren, wie soll ich das jetzt in Beziehung setzen? Ich kann mich schlecht in Beziehung setzen zu einem Landwirt mit 25 Hektar, den es heute noch geben mag, und dann eine Aufstiegsgeschichte erzählen, sondern ich müsste ja die soziale Platzierung meiner Person in Tübingen mit der sozialen Platzierung meines Vaters in Nottuln in den 50er Jahren vergangen. Das ist ein enorm schwieriges Geschäft. Insofern erzählen meine Geschwister und ich erstmal individuelle Aufstiegserzählungen und sind stolz darauf wahrscheinlich. Und das gibt uns das Gefühl, ein gutes Leben gelebt zu haben bislang. Aber wenn man genauer hinguckt, ist es komplizierter, als wir selber denken, weil die Welt sich so verändert hat, dass die soziale Platzierung nicht mehr so einfach vergleichbar ist.
Also eher eine Umsteigergeschichte.
Genau, es ist eher eine Umsteigergeschichte als eine Aufsteigergeschichte, würde ich sagen. Es gibt sicher Fälle, wo es sozialen Aufstieg gibt und sozialen Abstieg, das will ich gar nicht bestreiten. Aber wenn eine Welt sich verliert, dann ist es sehr kompliziert, Positionierung zueinander in Beziehung zu setzen.
Und Sie sagen ja auch, Sie können heute viele Dinge nicht mehr, die Ihre Eltern, Ihr Vater und Ihre Mutter noch konnten.
Ja, es gehen ja Fähigkeiten verloren und es werden welche hinzugewonnen. Und wichtig ist, beides zu sehen. Die Fähigkeiten, die mein Vater hatte oder die meine Mutter hatte, die im handarbeitenden Bereich liegen, auch in einer Prognostik, die heute niemand mehr braucht. Also wenn man Heu machen will, dann muss man ein Gefühl dafür haben, wird es in den nächsten 3-4 Tagen regnen. Und das muss man aus Erfahrungswissen und der Beobachtung der Wetterphänomene gewinnen.
Was konnte Ihr Vater noch, was Sie nicht mehr können?
Ja, zum Beispiel solche Prognostik machen. Also ich gucke mir heute die Wetter-App an und dann kriege ich eine Voraussage für die nächsten 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage.
Die meistens nicht stimmt.
Na, die nächsten 3 Tage sind schon relativ sicher. Und der musste im Wesentlichen mit seiner persönlichen Prognostik leben und dann gucken, wie er das macht. Und das ging einigermaßen. Der musste Tiere beurteilen anhand des äußeren Aussehens, weil er ja wenig Daten zur Verfügung hatte, die später dazugekommen sind. Und ganz viele Fähigkeiten werden heute nicht mehr gebraucht. Ja. Dafür gibt es andere, die ich jetzt habe, die er nicht hatte. Wir alle verlieren im Moment gerade die Fähigkeit, uns mit einer gedruckten großen Karte im Raum zu orientieren, ja, weil wir auf Google Maps oder Komoot oder wie diese Dinge auch alle heißen, gucken, da sehen wir diesen Punkt und dann wissen wir, wo wir sind. Und jetzt kann man sagen, das ist ein Skandal, dass wir diese Fähigkeit verlieren. Wir machen das aber alle freiwillig. Niemand wird von uns gezwungen, diese Karte nicht mehr mitzunehmen. Wir machen das, weil es bequemer ist. Und so gehen halt Fähigkeiten verloren, weil Menschen sie verlieren wollen, weil sie andere Dinge bequemer, interessanter finden.
Sie haben es auch so schön am Ende Ihres Buches geschrieben, wenn Sie sich in den Vergleich zu Ihren Eltern stellen. Sie haben heute keinen Hof, keinen Grund.
Ja, also ich verfüge nicht über Immobilienbesitz. Ich habe keine Kühe, ich habe keine Apfelbäume oder Pflaumenbäume. Dafür habe ich andere Dinge. Die Rechnung ist sehr schwer aufzumachen. Das ist mir halt wichtig, weil die Aufstiegsgeschichten oder umgekehrt die Abstiegs- und Verlustgeschichten alle einen wirklichen Kern haben. Das bestreite ich gar nicht. Aber man muss sie halt als Teilgeschichte sehen. Und eine Gesamtbilanz verlangt, dass man diese Teilgeschichten zusammensieht.
Wird der Hof heute noch von jemandem aus der Familie betrieben?
Nein, mein ältester Bruder ist Mitte der 2000er in Rente gegangen. Von seinen Kindern hat das keiner machen wollen und die 25 Hektar waren auch Mitte der 2000er keine aussichtsreiche Größe mehr. Und deswegen sind heute die Ländereien verpachtet. Die Ställe, die nicht direkt zum Haupthaus gehören, die mein Bruder gebaut hat, die waren eine Zeit lang verpachtet, sind aber mittlerweile auch leer. Und in dem Haupthaus wohnt mein ältester Bruder mit seiner Frau. Und wie es dann weitergeht, wird man sehen. Aber der als selbstständiger Betrieb ist der Betrieb nicht mehr da, ist in der Bauerschaft, in der wir groß geworden sind, letztlich mit fast allen Betrieben passiert, wie es überall anders ja auch passiert. Die Personen, die von der Landwirtschaft leben, machen heute in der ländlichen Welt Deutschlands, wie die statistisch so beschrieben wird, einen Anteil von 6% aus. Mhm. Also die ländliche Welt in Deutschland ist keine bäuerliche Welt mehr, sondern auch da sind die bäuerlichen Familien eine Randgruppe.
Die Landbevölkerung sind eben keine Bauern mehr. Also auch das Verständnis für das Leben und den Alltag der Bauern fehlt da ein bisschen.
Ja, weil die meisten Menschen, die in Dörfern leben, nicht in der Landwirtschaft, sondern irgendwo anders ihr Geld verdienen. Es gibt Untersuchungen zu westfälischen Dörfern, die zeigen, dass Ende der 60er Jahre die Mehrheiten in den Gemeindeparlamenten kippen. Also die Bauern stellen nicht mehr den Bürgermeister und irgendwann auch nicht mehr eine relevante Zahl von Vertretern in der Gemeindeversammlung. Die bäuerlichen Betriebe verlieren dann immer mehr an Einfluss. Gleichzeitig wird der landwirtschaftliche Betrieb zu einem Betrieb, der im Wesentlichen im Stall stattfindet und dann mit großen Gerätschaften auf dem Feld, von denen die Menschen, die das nicht selber betreiben, zunehmend weniger Ahnung haben. Und insofern kommt es zu Konfrontationen von Menschen, die keine gemeinsame Erfahrung mehr teilen. Und wenn sie oder wir alle aufs Land gehen und spazieren gehen, sehen wir ja eine landwirtschaftlich gestaltete Fläche. Aber es sind ganz wenige Menschen, die das tun. Und was sie da tun, das können wir zunehmend weniger beurteilen.
Also, dass Leute, die auf dem Land leben, auch genervt sind, dass es vom Bauern mal nach Vieh riecht oder dass der Weg, die Straße verschmutzt ist, weil er mit dem Traktor durchgefahren ist nach der Ernte oder so?
Genau, diese Konflikte gibt es natürlich schon ganz lange. In den 50er, 60er Jahren ist in den Gegenden Deutschlands, wo alle bäuerlichen Betriebe im Ort waren, darüber nachgedacht worden, diese Betriebe auszusiedeln. Dann gibt es diese Aussiedlerhöfe. Dann versucht man, die Misthaufen aus dem Dorf rauszubekommen und irgendwann auch den Viehtrieb aus dem Dorf rauszubekommen. Das gelingt auch zunehmend. Also auch in diesen Dörfern hört die landwirtschaftliche Prägung irgendwann auf. Und dann entstehen all diese Konflikte um die verdreckten Straßen, um den Viehtrieb und solche Sachen. Und die bäuerlichen Proteste der frühen 2020er Jahre sind immer auch damit verknüpft, dass die Bäuerinnen und Bauern versuchen müssen, Allianzen auch auf dem Land zu bilden, weil sie da halt nicht die Mehrheit bilden, sondern eine Minderheit.
Also wirkt der Wandel, der damals begonnen hat, bis heute danach?
Er wirkt nach und er ist ja schon viel älter. Also Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts haben weit über 90% der Deutschen ihr Geld in der Landwirtschaft verdient. Ja. Es sind dann Ende des 19. Jahrhunderts um die 50%. Da gibt es eine große Debatte, ist Deutschland ein Agrarstaat oder ein Industriestaat? Das ist so um 1900. Und die Zahl der bäuerlichen Betriebe nimmt über die ganze Zeit weiter ab. Und das ist eine Entwicklung, die mental immer mal wieder in großen Diskussionen verarbeitet wird, wie dieser Agrarstaat, Industriestaat um 1900 und dann in den 50er, 60ern um die Fragen wie Milchseen, Butterberge und solche Sachen, da wo die Überflussproduktion bei der EU ankommt oder EWG heißt sie damals. Insofern wirken diese Dinge nach, beziehungsweise man könnte auch sagen, es gibt so Metamorphosen des immer gleichen Problems, der Auseinandersetzung der Landwirtschaft als Primärproduzenten, ja, die natürlich als solche auch einen gewissen Respekt und eine Sympathie genießen, mit den vielen, die von ihren Produkten leben. Und rein numerisch verschiebt sich diese Relation zwischen denjenigen, die in der Landwirtschaft leben und den anderen seit Beginn des 19. Jahrhunderts kontinuierlich.
Heute sind es noch nicht mal mehr 2%,
genau,
die
genau
in Deutschland von der Landwirtschaft leben.
Genau, und es werden nach wie vor immer weniger. Die Zahlen sind während der Ära Merkel sehr, sehr deutlich zurückgegangen und sinken weiter. Es ist so, die Gruppe wird immer kleiner.
Ist das ein Verlust, dass ja eben immer weniger Wissen über die Arbeit der Landwirte da ist und über die Landwirtschaft?
Ja, wenn man die Landwirtinnen und Landwirte fragen würde, ich meine, ich habe auf so ein paar Panels in den letzten 2-3 Jahren gesessen, dann werden die wahrscheinlich sagen, es ist auch ein Gewinn in der Technik, die wir jetzt haben und die uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet, mit Drohnen die Felder abzufliegen, selbstfahrende Fahrzeuge zu haben und so weiter. Nochmal eine ganz andere Art der Technisierung, als ich sie für die 50er bis 70er Jahre in dem Buch beschrieben habe. Natürlich für die Akzeptanz der Landwirtschaft dürfte es ein Vorteil sein, wenn Berührungsflächen geschaffen werden. Wenn also die anderen, die auf dem Land leben, sehen und verstehen können, was da passiert. Und solche Initiativen gibt es ja. Und die machen, glaube ich, diese Alltagskonflikte leichter handelbar.
Ihr Buch Ein Hof und 11 Geschwister wurde dann ein Bestseller. Es ist innerhalb eines Jahres in der 15. Auflage erschienen. 2023 sind Sie dafür auch mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet worden. Und es war in dem Jahr auch eines der meistgelesenen Sachbücher. Wie überrascht waren Sie von dem Erfolg des Buchs?
Sehr. Ich war sehr überrascht. Und der Verlag war auch sehr überrascht. Und insgesamt waren wahrscheinlich alle Menschen sehr überrascht, dass das passiert ist. Ich habe gedacht, als ich diesen Text geschrieben habe, dass in diesen Geschichten meiner Geschwister, wenn ich sie kontextualisiere, was drinsteckt. Auch was eine Faszinationskraft ausüben kann. Aber natürlich ist das, was dann ab Februar 2023 passiert, ist jenseits all dessen, was man erwarten konnte. Und viele der Gelingens- und Erfolgsbedingungen, die ich heute glaube, beschreiben zu können, waren mir 2023 nicht bewusst. Dass in der Bevölkerung diese Erfahrung des aus der Landwirtschaft rausgehend so weit verbreitet und gleichzeitig so wenig über Literatur reflektiert ist, das ist mir nicht so richtig klar gewesen.
Also viele haben sich da drin ein Stück weit erkannt in der Geschichte ihrer Familie, oder wie erklären Sie sich denn?
Genau, ich habe viele Mails bekommen und Briefe von Leuten, die gesagt haben, ich bin Jahrgang sowieso und deswegen so ähnlich wie ihr Bruder sowieso. Oder die haben gesagt, ja, bei uns war das ähnlich, aber wir waren evangelisch. Oder bei uns war es ähnlich, aber es war Weinbau, die ganze Technisierung kommt 15 Jahre später. Oder kleinbäuerlich oder irgendwie so. Das heißt, das Interessante ist, dass wir natürlich eine spezifische Familie an einem spezifischen Ort haben. Und Landwirtschaft ist halt sehr unterschiedlich regional, ja, das Alpenvorland ist anders als Mecklenburg-Vorpommern, ne? Getreidewirtschaft ist was anderes als Viehwirtschaft, was anderes als Gemüsewirtschaft oder Weinbau. Große Betriebe sind anders als kleine Betriebe und so weiter. Aber alle diese Betriebe werden von ähnlichen Entwicklungen betroffen, also von der Maschinisierung, vom Übergang zur Massentierhaltung, von der Auflösung der religiösen Milieus. Und was dieses Buch dann gemacht hat, ist, es hat an einer Stelle gewissermaßen einen Pflock eingeschlagen und sagen, so ist es genau an dieser Stelle. Und dann können andere Menschen sich in Nähe und Abstand damit verbinden. Und das ist das, was offenbar ganz viele getan haben.
Wie fanden Ihre Geschwister das Buch?
Die haben das Manuskript vorher geschickt bekommen, weil ich sie gebeten habe, ihre Zitate zu verifizieren. Es hat ein paar Diskussionen dann vorher gegeben, aber insgesamt war es positiv. Als ich bei dieser Endausscheidung für den Deutschen Sachbuchpreis 2023 dabei war, haben sich 8 von den Karten gekauft und haben im Publikum gesessen. Das hat mich sehr, sehr gefreut, weil das hätten sie ja nicht machen müssen. Sie waren irgendwie doch sehr positiv gestimmt, habe ich den Eindruck. Und das hat bis heute angehalten und das freut mich.
Und danach wurde kräftig gefeiert mit den 8, die dabei waren.
Danach wurde gefeiert in einer Kneipe irgendwo in der Nähe von der Elbphilharmonie. Das war schon ein interessanter Abend.
Das glaube ich. Vorher haben Sie, ich habe es gesagt, Bücher über die Geschichte Preußens geschrieben, die Geschichte der Welt oder eben auch über die Armut, Armenfürsorge. Wie war es jetzt, ein Buch über die Geschichte der eigenen Familie zu schreiben?
Es ist das Buch von allen, die ich bis jetzt geschrieben habe, was am nächsten an mir selber dran ist. Es ist auch ein Buch, glaube ich, wofür ich eine längere berufliche Praxis gebraucht habe, um eine professionelle Kompetenz zu haben, die es mir ermöglicht, Distanz herzustellen und dieses Buch so zu schreiben, dass ich Beobachter und Beobachteter gleichzeitig sein kann. Dafür muss man schon sein Handwerk ganz ordentlich beherrschen. Ich habe das Buch gerne geschrieben, aber natürlich war es auch ja berührend. Und dann war ich bin sowieso sehr ängstlich, was Rezensionen angeht. Ich bin empfindlich, aber da natürlich noch mal besonders, weil ich das Gefühl hatte, ich ziehe ja da 10 Geschwister mit rein. Und insofern ist es ein großes Glück, dass es gut ausgegangen ist. Ansonsten wäre es möglicherweise auch für mich eine schwierige Erfahrung gewesen.
Hat sich durch die Arbeit an dem Buch und auch durch die Gespräche mit den Geschwistern der Blick nochmal auf die eigene Familiengeschichte verändert?
Ich habe ebenso wie meine Geschwister, ein Bewusstsein davon gewonnen, wie verschieden wir aufgewachsen sind. Natürlich haben wir das irgendwie gewusst, aber wie stark die Unterschiede zwischen den 50er und 70ern gewesen sind, das hat sich erst dadurch ergeben. Es hat, glaube ich, bei uns allen auch eine größere Wertschätzung für diese Zeit, die wir hinter uns haben, hervorgebracht. Ansonsten, glaube ich, hat sich die Beziehung zwischen meinen Geschwistern und mir nicht so besonders verändert.
Sie haben schon gesagt, Sie waren kein großes Talent für die Landwirtschaft. Sie hatten Angst, ein bisschen Berührungsängste mit den Tieren auf dem Hof, konnten auch nicht gut mägen. Trotzdem, wenn Sie nochmal bei Ihrem Bruder auf dem Hof sind und da Zeit verbringen, gibt es was, wo Sie sagen, das vermissen Sie von der Zeit auf dem Bauernhof? Oder wie ist das dann für Sie?
Nee, ich glaube wirklich, ich vermisse nichts. Also vielleicht, ich konnte als Kind, jedenfalls im Rückblick glaube ich das, ich konnte gut Äpfel pflücken. Das habe ich gerne gemacht. Und Äpfel begleiten mich bis heute, ich esse viele davon. Vielleicht das Äpfel pflücken. Vielleicht ist das positiv. Ansonsten, ich will auch nicht sagen, dass es negativ ist, aber es sind halt so gemischte Gefühle und insgesamt bin ich froh, woanders angekommen zu sein, an einem Ort, der meinen Fähigkeiten adäquater ist. Es ist nicht so, dass ich im Zorn zurückschaue, so will ich gar nicht sagen, aber ich sehe zurück auf eine Welt, die es gegeben hat und bei der ich sage, es ist gut, dass ich da nicht mehr bin.
Und jetzt ist dann Zeit für das Buch über den Pazifik?
Ja. Also ich habe das im Kopf, ich will das schreiben. Ich will auch noch ein Buch schreiben, wo ich die Konstellation von Dorf, Bäuerinnen und Bauern, kleinen und großen Religion für das lange 19. Jahrhundert angucke, auch wieder vom lokalen Beispiel aus. Beides sind Projekte, die ich jetzt machen will, die sind jetzt in den nächsten Jahren dran.
Da wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg und Freude dabei und danke, dass Sie heute Ihre Geschichte über den stillen Abschied Ihrer Familie vom bäuerlichen Leben mit uns geteilt haben. Dankeschön.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.